Ein Bischof fährt mitten in der Nacht über einsame Feldwege. Auf dem Beifahrersitz zwei schwere Koffer, darin 7 Millionen D-Mark. Kein Kamerateam, keine Öffentlichkeit, nur Schweigen. Und Angst. Es ist der November 1971. Und was hier passiert, wird später als einer der spektakulärsten Ermittlungsfälle der Bundesrepublik Deutschland gelten. Denn der Mann, der da verschwindet, heißt Theo Albrecht, Mitgründer von Aldi, Milliardär und extrem öffentlichkeitsscheu. Ein Mann, der sein Leben lang dafür bekannt war, unsichtbar bleiben zu wollen und der plötzlich im Zentrum eines Verbrechens steht, das ganz Deutschland erschüttert. In dieser Folge erzählen wir, was am Abend der Entführung geschah, wie verhandelt wurde, wer die Täter waren, warum fast die Hälfte des Geldes bis heute verschwunden ist und warum dieser Fall weit mehr ist als eine spektakuläre Kriminalgeschichte. Herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Friederike Goldkamp.
Und mit mir, Nina Lenzen. Ja, und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Wer war das überhaupt und warum ist diese Familie so gefährdet gewesen?
Wenn man über Theo Albrecht spricht, muss man natürlich ja ganz woanders anfangen. Man denkt natürlich direkt an Aldi und an die Milliarden. Aber was viele von euch vielleicht nicht wissen, ist, dass es alles angefangen hat in einem kleinen Laden im Essener Norden. Theo Albrecht wird am 28. März 1922 in Essen-Schonnebeck geboren. Ein Arbeiterviertel im Ruhrgebiet. Sein Vater Bergmann. Ja, ein Mann, dessen Körper die Arbeit irgendwann nicht mehr mitmacht. Seine Mutter Anna Albrecht hält die Familie deswegen über Wasser. Sie betreibt einen kleinen Kolonialwarenladen, etwa 35 Quadratmeter groß oder klein. Theo wächst mit seinem 2 Jahre älteren Bruder Karl praktisch in diesem Laden auf. Nach der Schule helfen sie mit, Regale auffüllen, abwiegen, kassieren. Sie sehen ganz früh, was Ware kostet, was Menschen sich leisten können, was eben nicht. Es ist ja eine Kindheit geprägt von Sparsamkeit, Disziplin und Verantwortung. Und es war ein sehr simples Leben. Als Theo 18 Jahre alt ist, wird er eingezogen. Er dient in der Wehrmacht, später in der Afrika-Kampagne. Er ist jung, mit 18 natürlich, kaum erwachsen. Und er lebt Kriege unter extremen Bedingungen. Hitze, natürlich die ganze Unsicherheit und den Tod. Das sind natürlich auch Sachen, die man nie mehr vergisst und die einen so jungen Menschen extrem prägen. Gegen Ende des Krieges gerät er tatsächlich auch in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Er kommt erst 1946 zurück nach Deutschland. Ja, in ein Deutschland, in ein Land, das zerstört ist, in eine Stadt, die in Trümmern liegt. Und natürlich einfach, man ist selber so traumatisiert und kommt zurück. Die Familie ist traumatisiert. Also alles liegt eigentlich in Trümmern. Und man muss anfangen, dieses Leben neu aufzubauen. Und das, was Theo Albrecht im Krieg erlebt hat, darüber spricht er nie öffentlich. Historiker und Wegbegleiter sind sich natürlich einig, dass diese Jahre ihn sehr tief, sehr, sehr tief geprägt haben. Man sagt auch, dass diese Erlebnisse seinen späteren Wunsch nach Kontrolle, Sicherheit, festen Abläufen erklären würden. Als er zurückkommt und wo alles wirklich kaputt war, steht aber noch der kleine Laden seiner Mutter. Und fast, also alles andere war irgendwie weg, aber dieser Laden war eben noch da. Und deswegen wird er auch zum Ausgangspunkt für etwas, das wirklich niemand für möglich hält oder gehalten hat damals. Theo und Karl übernehmen das Geschäft. Sie beobachten weiter ihre Kundschaft, Menschen, die wenig Geld haben, die Auswahl, ja, die keine große Auswahl brauchten. Die brauchten wirklich einfach nur die günstigsten Grundnahrungsmittel, um eben sich und ihre Familien zu versorgen. Und genau hier entsteht die Idee, die alles verändert. Sie wollten ein kleines Sortiment, niedrige Preise, maximale Effizienz. Sie machen eine Filiale nach der nächsten auf und das Geschäft wächst. Bis 1950 betreiben die Brüder bereits über ein Dutzend Läden und 1961 bekommt das ganze Konzept einen Namen. Und zwar Albrecht Discount, kurz Aldi. Das wusste ich gar nicht, Albrecht Discount. Mhm. Theo Albrecht ist dabei der leise Architekt, denkt in Strukturen und nicht so in Schlagzeilen. Das ist ja so krass, dass es einfach funktioniert hat und dass sie quasi 2 Imperien aufgebaut haben.
Ja, ja, total.
Dass nicht eins nicht funktioniert hat.
Das ist schon absurd, ne? Aber das ist doch genau das Gleiche wie auch bei, wo ist es denn das noch? Bei irgendeinem Schuhhersteller waren das auch 2 Brüder, die sich, und bei Twix glaube ich auch.
Ja.
Und so. Also es ist oft in diesen großen Familiendynastien, dass man sich da irgendwie streitet und die teilen das dann irgendwie auf.
Ja. Auf jeden Fall, bei Aldi hat es funktioniert. Es gibt 2 Imperien, getrennt, aber nach derselben Philosophie. Und ich habe mich natürlich gefragt, warum wird Aldi eigentlich so mächtig oder wurde so mächtig? Und es hat einfach perfekt zu der Zeit gepasst. Gibt keine öffentlichen Auftritte, er lebt sehr zurückgezogen. Genau diese Unsichtbarkeit und diese festen Routinen werden ihm später zum Verhängnis. Denn ein Mann, der immer denselben Weg fährt, der keine Kameras sucht, der keine Aufmerksamkeit will, ist natürlich für Täter extrem berechenbar. Theo Albrecht hat ein Imperium geschaffen, das auf Kontrolle beruht, aber im November 1971 verliert er diese vollständig. Der Spiegel schreibt später über ihn, er sei der scheueste Milliardär der Republik. Und genau dieser Mann wird Ende 1971 entführt.
Genau. Stellt euch vor, es ist der 29. November 1971. Es ist ein sehr nasskalter Abend im Ruhrgebiet. Theo Albrecht, damals 49 Jahre alt, verlässt wie jeden Tag die Aldi-Zentrale in Herten. Er trägt seinen üblichen schlichten Anzug, er steigt in seinen Mercedes 280 SE, er hat keinen Chauffeur, keine Sicherheitsvorkehrung, nur Routine. Und genau das macht ihn in dem Moment angreifbar, nämlich für Entführer. Die haben ihn wochenlang beobachtet. Zuerst war sein Bruder Karl das Ziel, weil Aldi Süd reicher und prominenter. Aber der lässt sich fahren, der ist umgeben von Leuten. Theo hingegen, das was Fredi eben schon angedeutet hat, der fährt allein, immer denselben Weg, hat seine festen Routinen, kaum Security um sich herum und dementsprechend natürlich eine viel leichtere Zielscheibe als sein Bruder Karl. Es gibt dann zu diesem Zeitpunkt einige Fehlversuche. Also die Täter haben schon dreimal vorher gelauert. Theo ist einmal sozusagen entkommen, einmal war das Auto defekt. Aber wie gesagt, am 29. November klappt es dann letztendlich. Auf dem Parkplatz lauern zwei Männer. Sie zwingen Theo mit einer Pistole in ihren Wagen, nicht ins Auto, sondern gleich in den Kofferraum. Zuerst kontrollieren sie noch seinen Ausweis, um einmal zu gucken, sind sie wirklich der Aldi-Chef, weil sie können es nämlich auch kaum glauben, dass dieser sehr unscheinbare Mann so viele Millionen kontrolliert. Mhm. Also weißt du, da musst du dir mal überlegen, worüber wir reden, wie unscheinbar der eigentlich war. Die fahren dann mit ihm aus dem Ruhrgebiet nach Düsseldorf. Die Fahrt ist relativ chaotisch, die Täter kämpfen mit der Automatikschaltung, Theo poltert im Kofferraum herum und so. Also es läuft alles
ein bisschen stümperhaft,
ja, ein bisschen stümperhaft. Und so wird sich das auch weiterziehen, weil er kommt dann erst, also Theo kommt dann erst in eine Garage als Übergangslager und dann in das finale Versteck. Ein Hinterzimmer in der Kanzlei einer der Täter, ein Düsseldorfer Anwalt, mitten in der Stadt, unweit der Königsallee. Das könnte man jetzt eigentlich denken. Hä? Was ist das für ein Täter?
Ja, komm
ich gleich
voll
drauf zu sprechen. Ja. Theo muss ganze 17 Tage dort verbringen, zwischen Aktenstapeln, einem Schrank als Wand und abgehängten Tüchern. Die Raumaufteilung, normales Hinterzimmer eben, in dieser Kanzlei und durch diesen Schrank und die einfachen Tücher und so war das quasi so abgetrennt. Und dahinter war eine fensterlose, winzige Nische, etwa 2x3 Meter groß, vollgestopft mit alten Aktenkoffern, mit Kartons und Möbelresten. Und Theo konnte sich auf diesem kleinen, engen Raum kaum bewegen, geschweige denn aufrecht stehen, ohne gegen etwas zu stoßen. Damit wir einmal wissen, worüber wir hier reden. Das ist natürlich alles, prägt ihn auch weiter in den Jahren danach. Er trägt nur Unterwäsche. Die Augen hat er oft verbunden, damit er keine Orientierung bekommt. Er liegt auf einer stinkenden Matratze oder Decke, die als Liegeplatz dient. Essen kam nur sporadisch. Es gab Brot, Wurst, Wasser aus Plastikflaschen. Immer kalt und knapp. Toilettenbenutzung erfolgte nur unter Aufsicht. Auch da mit verbundenen Augen. Draußen, muss man sich mal vorstellen, lief der normale Kanzleibetrieb. Und hinter diesen verschlossenen Türen sitzt ein Millionär und in dieser Falle. Und
das ist so skurril.
Das ist komplett absurd, oder?
Das ist ganz skurril, ja.
Ja, das alles war natürlich für Theo wie Folter. Also erstmal diese Enge und diese Klaustrophobie, die Unsicherheit und der Kontrollverlust. Ne, was passiert hier mit mir? Was ist hier los? Was wollen die Leute überhaupt von mir? Weil das haben die ja zu dieser Zeit ihm noch gar nicht richtig kommuniziert. Na, also er wusste einfach nicht, was passiert. Blöffen die Täter, machen die ernst. Es gab Drohungen, die natürlich so, wenn die Polizei kommt, bist du tot und so. Und, das muss man auch sagen, nach dieser Freilassung, die dann natürlich erfolgt ist, war der nie wieder derselbe. Also der war super paranoid. Der hat dann nur noch Bodyguards um sich gehabt, getönte Scheiben abgeschottet. Also das, was ihn vorher so ausgezeichnet hat, seine Ruhe und seine Normalität sozusagen, was das angeht, hat er halt natürlich komplett abgelegt, ne? Aber auch das, vor allem durch diesen Raum, durch all das, was er da erleben musste. 5 Tage nach Entführung klingelt das Telefon bei Bruder Karl. Eine verfremdete Stimme, das ist einer der Täter, der ein Taschentuch vor dem Mund hat, fordert 7 Millionen D-Mark. Damals die höchste Lösegeldforderung in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Also das war natürlich eine Riesensumme.
Mhm.
Und diese Summe wird in mehreren Anrufen dann eben konkretisiert. Also einmal sind es 6x1-Million-Scheine, einmal ist es 1.500.000 Marknoten. Die haben natürlich Anforderungen, also die dürfen nicht irgendwie nummeriert sein, sollen in 2 Koffern geliefert werden. Als Beweis, dass Theo lebt, wird ein handschriftlicher Brief beigelegt, den Theo unter Zwang geschrieben hat, wo sowas drin steht wie, ich bin gesund und zahlt das Geld. Die Familie zögert zunächst, schaltet dann aber die Polizei ein, die sofort mithört. Die Verhandlungen ziehen sich, so ungefähr vom 5. bis zum 16. Dezember. Über 11 Tage und Dutzende Anrufe, die meistens nachts erfolgen, falschen die Täter mit der Familie. Die Entführer senken auf 6,5 Millionen, erhöhen dann wieder. Eine ganz klassische Taktik, um Panik zu schüren. Karl Albrecht verhandelt selbst, er bleibt kühl. Wir brauchen Zeit zum Beschaffen, sagt er. Parallel tippt Theo unter Aufsicht weitere Nachrichten. unter anderem mit all die internen Codes. Die werden dann fotografiert und zugeschickt. Die Täter drohen immer wieder, jeder Polizeikontakt, Theo stirbt. Am Ende ist es so, dass die Polizei hat dann eine Telefonabhöranlage bei Karl installiert, die haben Stimmvergleiche gemacht, die haben eine Funkpeilung gemacht. Es gab über 200 Beamte, ein Spezialkommando, die haben die all die Zentralen observiert, also die haben da schon ordentlich aufgefahren, aber immer natürlich im Hinterkopf, die müssen richtig aufpassen, weil sonst stirbt Theo nachher und die machen halt mit der Drohung halt ernst, ne? Die Polizei hat dann letzten Endes auf Zahlung gedrängt und den Zugriff bei Übergabe geplant. Die haben markierte Scheine dann eben als Falle gemacht mit dem Ziel, dass sie die Geldspur verfolgen können, ohne dass die Theo riskieren. Die Täter ahnen das aber natürlich, die wechseln die Anrufe, die drohen mit Abbruch, die Polizei zieht sich erstmal wieder zurück. Und dann kommt am Ende die Lösegeldübergabe. Da hat man lange überlegt, wie man das am besten macht. Die Täter fordern einen neutralen Überbringer des Geldes, kein Polizist, kein Mitarbeiter. Mhm. Die Idee kommt dann final von der Familie und von der Polizei. Als Mittler kommt der Essener Bischof Franz Hengsbach ins Spiel. Weil die Täter, die trauen der Kirche mehr als der Polizei. Und die Familie sieht diesen Bischof als neutral an, die kennen den auch gut. Und so war der ideale Kandidat, sag ich mal. Am 25.12. hat sich dann der Bischof mit Karl Albrecht getroffen und erklärt sich einverstanden. Die Polizei brieft ihn, dass er eben einen Geldkoffer mit einem Sender oder beziehungsweise einem Suchgerät bekommt, dass die Polizei ihn aus der Ferne observiert, dass der Bischof mit einem eigenen Wagen kommen soll, der Koffer ist im Kofferraum. Also all das wird irgendwie so ganz detailliert besprochen, dass er halt eben weiß, worauf er sich einlässt. Am 16. Dezember, also einen Tag, nachdem er sich bereit erklärt hat, es ist ein dunkler Abend, wir befinden uns auf einem Feldweg bei Breitscheid in der Nähe von Düsseldorf. Hengsbach fährt alleine, das Licht seines Autos ist aus, er parkt. Zwei Schatten, man weiß nicht, ob es die Täter waren oder Helfer der Täter, nehmen die Koffer, die ungefähr jeweils 50 Kilo wogen, prüfen da flüchtig rein, gucken, ob die 7 Millionen Mark da sind und verschwinden dann in einem BMW. Der Bischof wartet 30 Minuten, so wie abgesprochen, weil die Täter gesagt haben, sie wollen eben diesen Vorsprung haben und er darf denen nicht folgen oder so, ne? Dann fährt er selber ab. Die Polizei folgt aus 1 Kilometer Entfernung. Sie greifen aber nicht zu, weil der Ort von Theo Albrecht immer noch unbekannt ist zu der Zeit. Also die beobachten aus der Ferne. Übergabe hat dann geklappt. Genau. So, das war auch deren Strategie natürlich, weil wenn die zugegriffen hätten, weißt du ja einfach nicht, was mit Theo Albrecht passiert ist. So, nach dieser Übergabe fährt der Bischof nicht direkt heim, sondern zu einem sicheren Treffpunkt. Man vermutet, dass es das bischöfliche Haus in Essen war. Und dort gibt es ein vereinbartes Signal, Telefonanruf der Täter, er gehört ihnen, ne, dass die einmal telefonisch Kontakt aufnehmen. Und dann wird Theo aus dem Düsseldorfer Versteck geholt, blind verbunden, in die Obhut des Bischofs gebracht. Und dann ruft Theo, als er beim Bischof ist, bei seiner Familie an und sagt, ich komme heim.
Oh krass.
Ist also erstmal sicher. Die Heimkehr von Theo Albrecht zu seiner Familie dann am 17.12. nachmittags. Da wird er mit einer Polizeieskorte zu seiner Frau und den Kindern gefahren in Essen in der Nähe vom Stadtwald. Und die Öffentlichkeit hat erst Tage später erfahren, dass er in Sicherheit ist, weil die Familie eben die Medien abgeblockt hat. Die wollten das alles nicht. Die wollten diese Aufmerksamkeit nicht. Diesen Rummel, dass da irgendwie Presse vor der Tür steht, ist ja auch nachvollziehbar. Es gab keine Pressekonferenz, kein Statement, wirklich gar nichts. Also die haben sich da komplett zurückgehalten. Und am Ende kann man sagen, dass die Freilassung natürlich irgendwie sozusagen das glückliche Ende war, aber emotional für Theo Albrecht ein Riesenwendepunkt bedeutet hat. Die beiden Täter, da möchte ich natürlich auch gerne noch drauf eingehen, ist krass. Das waren, ihr habt es ja eben schon gehört, als ich gesagt habe, Düsseldorfer Kanzlei. Ne? Also da sind zwei Welten aufeinander geprallt. Wir haben einmal diesen Anwalt und einmal einen Ganove, einen Kleinkriminellen kann man sagen. Heinz Joachim Ollenburg, das ist der Düsseldorfer Rechtsanwalt. Äußerlich super seriös. Er hat eben diese Kanzlei, er hat Mandanten, er trägt einen Anzug. Er ist Mitte 40, verheiratet, führt ein bürgerliches Leben. Aber finanziell steht dieser Mann am Abgrund. Denn innerlich ist er pleite. Er hat himmelhohe Spielschulden, die ihn in die Knie drücken. Seine Kanzlei ist hochverschuldet, kaum neue Mandate. Also da hat man so richtig diesen Kontrast zwischen, nach außen wirkte das alles so richtig toll und innerlich ist er aber zerbrochen und hatte halt richtig krass
Geld. Aber von so einem Menschen würde man es halt auch nie denken.
Genau, so ist es. So, der Typ gilt als charismatisch, aber rücksichtslos. Ne? Kollegen nannten ihn zum Beispiel Glücksritter und Ollenburg war ja das Gehirn an der ganzen Sache. Er hat das geplant, er hat eben dieses Versteck in der Kanzlei sich überlegt, er hat die Verhandlung geführt und das Gericht wird ihn später als kaltblütig beschreiben. Aber klar war, er braucht eben diesen Mega-Coup, er braucht richtig viel Geld. Sein Partner, Paul Krohn, bekannt auch als Diamantenpaule, ein Profi-Einbrecher aus dem Ruhrgebiet, ein kleiner Tresorknacker, wie man so schön sagt, vorbestraft bis zum Anschlag. Ein kleiner Gangster mit Connections zur Unterwelt, vor allem nach Amsterdam und Köln, zu Clans und eben diesen ganzen Truppen, mit denen man sich eigentlich nicht anlegen möchte.
Ja,
er war Spezialist für Safes und Alarmanlagen. Also nicht wirklich, ja, hochgebildet, aber der war halt eben schlau auf der Straße, könnte man sagen.
Ja.
Also konnte das komplette Gegenteil eben zu Ollenburg. Der trug auch oft so einen Pelzmantel, fuhr ein BMW, also weißt du, so richtig das Klischee bedient. Und seine Rolle war in dem Fall eben die Muskeln. Er war der Fahrer, er hat bewacht, der Mann für Schmutzige. Und hier haben sich eben diese zwei getroffen über krumme Mandanten von Ollenburg, die wahrscheinlich eben Paul auch kannte aus der Unterwelt. Und die haben die beiden miteinander verkontaktet. Das Motiv am Ende bei beiden, blanke Geldgier.
Ja. Ja.
Also der eine eben aus Gründen, dass er eben so pleite ist und der andere, weil er halt eben die Kohle gewittert hat. Diese 7 Millionen, das war natürlich ihr Jackpot. Sie wollten damit ihr Leben retten, die Spielstunden begleichen. Und es war so ein bisschen so eine einmalige Chance, Millionär zu werden, statt den Kleinkram zu machen für Paul Krohn. Und da kam natürlich noch hinzu, dass Ollenburg, der hatte ein krasses Ego, der hat immer gesagt, ich bin schlauer als die Bullen und Paul Krohn hat sowas gesagt wie Reiche scheißen auf uns und das war natürlich so ein bisschen deren Ding, dass die gedacht haben, komm, wir ziehen das jetzt irgendwie durch.
Ja, man muss ja auch ein unglaubliches Selbstvertrauen haben, weil ich mich auch mal frage, wohin mit dem ganzen Bargeld?
Mhm.
Also was macht man denn mit dem ganzen Geld? Aber wahrscheinlich, wenn dann der Paul Kontakt in die Unterwelt hatte, dann hatten die wahrscheinlich auch irgendwelche Pläne, wie man das Geld vielleicht waschen kann oder, das muss ja gar nicht gewaschen werden, aber wie man es dann auf irgendwelche Konten bekommt, also wie man es verteilt.
Mhm.
Du kannst, also kannst es natürlich auch alles zu Hause irgendwie
lagern,
aber du kannst es ja auch nicht einfach auf dem Konto. Das fällt der Bank ja auf, wenn du auf einmal Millionen drauf machst. Also irgendwie, das ist gar nicht so einfach. Man muss schon auch einen krassen Plan für danach haben.
Absolut. Und hier kommt auch schon gut, dass du es ansprichst, kommt der Knackpunkt, weil A, die Polizisten waren ja schlau, ne? Es gab einige markierte Scheine im Lösegeld und Tage später zahlt eine Person in einem Elektroladen einen Fernseher mit 500 Marknoten. Markante Stimme, auffälliges Verhalten, der Typ wirkt nervös, er drängt zur Eile, will keine Quittung und die Verkäuferin hat in dem Moment schon irgendwie so ein komisches Gefühl und hört dann später im Radio Mitschnitte der Erpresseranrufe und sagt, das ist er. Paul Krohn. Und der wird dann am 20. Dezember geschnappt. Nur 3 Tage nach Theos Freilassung.
Ernsthaft, er hat sich einen Fernseher gekauft.
Yep. So. Und das ist halt, da war er kurz, irgendwie hat er sich wahrscheinlich gedacht, ich bin zu sicher. Ich weiß nicht, was in seinem Kopf abging. Er wird aber letzten Endes in seiner Essener Wohnung gestellt. Bei der Hausdurchsuchung findet man weitere Lösegeldscheine, die Pistole, Fluchtwagendokumente. Und dann knickt eben Paul Krohn ein. Er gibt Ollenburg preis, also er verpfeift seinen Kollegen.
Mhm.
Er behauptet, nur den kleinen Anteil in Höhe von 10.000 D-Mark bekommen zu haben. Der Rest sei bei Ollenburg. Heinz-Joachim Ollenburg. Noch vor Silvester, am 29. Dezember, Haftbefehl und Festnahme in seiner Düsseldorfer Kanzlei. Beweise, die Telefonlogs, Geldspuren, Zeugenaussagen eben aus der Kanzlei. Mandanten hatten nämlich Theo-Lärm gehört. Die Verstecknische wird entdeckt, Matratze, Briefe und eben Fingerabdrücke von Theo Albrecht. Und so kommt es dann 13 Monate später, 1973, zum Prozess am Essener Landgericht. Und man kann wirklich sagen, das war seinerzeit ein Sensationsprozess.
Ja, na klar.
Also das war ja ein Riesending.
Das ist ja auch ein Riesending. Ich meine, so eine Entführung ist heutzutage auch noch ein Riesending.
Ja, klar.
Ich habe das Gefühl, heutzutage passiert sowas einfach nicht mehr so wie früher oder so häufig.
Ja.
Aber ja, Wahnsinn.
Mhm.
Was ein Medienrummel das gewesen sein muss.
Komplett, voll besetzt, Medienrummel. Die Täter spielen sich so ein bisschen als Clowns auf. Ollenburg kommt im Anzug mit Rolex, Krohn super lässig und die beiden beschuldigen sich gegenseitig gnadenlos. Also Krohn sagt sowas wie, Ollenburg hortete das Geld. Ollenburg, der Anwalt, sagt, Krohn war der Schläger. Die machen ständig irgendwie Witze. Zum Beispiel hat Krohn gesagt, Aldi zahlt gut. Ollenburg hat irgendwelche Anwaltstricks irgendwie preisgegeben. Das hat so ein bisschen für Lacher im Saal gesorgt, machte das Ganze natürlich komplett absurd.
Mhm.
Aber am Ende sind die Beweise so erdrückend. Es wurden Geldscheine in Höhe von 1,5 Millionen D-Mark sichergestellt. Es gab eben diese Telefonmitschnitte, es gab Versteckfotos und Theo Albrecht als Kronzeuge.
Ach krass.
Der erstmals öffentlich extrem knapp beschreibt, wie traumatisierend diese 17 Tage für ihn waren. Er sagt sowas wie, das waren 17 Tage Hölle. Und das ist das erste und einzige so richtige Mal, dass er jemals darüber spricht.
Das musst du mal überlegen von jemandem, der den Krieg erlebt hat und in Kriegsgefangenschaft war.
Ja.
Ne? Also der schon mal in einer wirklich sehr, sehr traumatisierenden, furchtbaren Position war, dem das dann auch nochmal passiert ist.
Ja. Ist krass, ne? Dass der das so beschreibt. Und ich glaube auch die Tatsache, dass er sonst sich so zurückgehalten hat und nie was darüber gesagt hat, hat die Last, diese Schwere noch mal mehr verdeutlicht, dass er da als Kronzeuge auftritt und so knapp eigentlich nur, weil, keine Ahnung, ich stelle mir vor, wenn mir sowas passiert, würde ich dann da stehen und so richtig viel darüber reden wollen irgendwie, ne? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber dass ich auf jeden Fall vor Gericht so viel wie möglich sagen will, damit die so hoch bestraft werden, wie es geht, weißt du? Und Details preisgeben will. Aber er hat das so knapp gemacht und ich kann mir richtig vorstellen, dass das halt eben nochmal viel mehr verdeutlicht hat, wie schlimm das für den war.
Aber überleg dir mal, 17 Tage lang auch einfach Todesangst zu haben.
Ja. Nicht wissen, was passiert und so, ne? Was die vorhaben mit dir und so.
Und dass du deine Familie wieder siehst.
Richtig, ja. In Angst leben und dann natürlich dieses, alleine dieses nicht richtig stehen können und so, weil es so eng und klein ist.
Das ist Horror.
Grauenhaft. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Es gab natürlich auch noch weitere Zeugen, also einmal den Bischof, Polizeiexperten und am Ende lautete die Anklage schwere Erpressung mit Freiheitsberaubung und Entführung, die geforderte Strafe 12 bis 15 Jahre. Am Ende das Urteil je 8,5 Jahre Haft. Am Ende krass, weil die Hälfte des Geldes blieb weg, beide schweigen, zeigen immer nur auf den jeweils anderen, also es fehlen Millionen und das ist bis heute ein Rätsel. So, und beide schweigen halt eben, aber ich würde gleich nochmal gerne darauf eingehen, was danach mit den beiden passiert ist. Aber erstmal das, was wir jetzt gerade schon besprochen haben, Freddy, man kann sich ja nur vorstellen, was das mit Theo Albrecht alles gemacht hat. So, nichtsdestotrotz, auch wenn man nicht weiß, was mit dem Geld passiert ist, mussten die beiden natürlich ihre Haft antreten.
Ja.
Also haben beide direkt ihre Haftstrafe angetreten, verbüßt von jeweils 8,5 Jahren, keine Bewährung. Die beiden wurden in Hochsicherheitsgefängnissen im Ruhrgebiet untergebracht. Ollenburg in der Justizvollzugsanstalt Bochum, Krohn in Duisburg-Essen da die Ecke. Haftbedingungen waren streng. Isolation, Besuche wurden kontrolliert, keine Presse. Ollenburg, der Anwalt, hat natürlich mehrmals geklagt. Als Anwalt zum Beispiel sagt er sowas wie, es gab Prozessfehler und so, der hat es natürlich versucht. Genau, ist aber gescheitert. Und dann gab es vorzeitige Entlassungen nach circa 6 bis 7 Jahren durch gute Führung, also wirklich ein Jahr früher als geplant sozusagen.
Aber ich finde es auch arg wenig, muss ich sagen.
Ja, ist es auch. Komplett, finde ich auch. Deswegen, das war so ein bisschen skandalös, also, auch, ne, weil eigentlich stand im Raum 12 bis 15 Jahre.
Ja, und vor allem, das ist ja dann auch von einem Anwalt vielleicht ein kalkuliertes Risiko.
Mhm.
Überlegst du, keine Ahnung, wie alt war der, Mitte 40? So, 7 Millionen, wenn ich es schaffe, davon 3 Millionen zu verstecken, dann gehe ich vielleicht für 5, 6, 7, 8 Jahre ins Gefängnis, bin Mitte 50, komme wieder raus und kann ja dann trotzdem
weitermachen.
Mit dem versteckten Geld.
Mit dem versteckten Geld. Richtig. Ich könnte mir auch vorstellen, ehrlich gesagt, dass das so ein bisschen bei denen der Fall war, weil die haben danach nie ihre Reue irgendwie bekundet, ne? Mhm. Die haben sich nie entschuldigt, die haben nie irgendwie sich noch weiter dazu geäußert. Und ab da wird's relativ mau, sag ich mal, auch, weil man nicht so richtig, also es gibt so ein paar Berichte, die halt eben sagen, dass beide relativ zurückgezogen gelebt haben. Also Ollenburg zurück in Düsseldorf, er hat keine Kanzlei mehr, natürlich, Berufsverbot bis Lebensende. Er hat ein paar, ja, normale Bürojobs angeblich, eine kleine Wohnung, er ist geschieden und alleinstehend eben nach diesem ganzen Fiasko. Es gibt Gerüchte, dass er weiter gezockt hat, dass die Sucht sozusagen gesiegt hat und er weiter Spielschulden hatte, sehr anonym aber gelebt hat. Also er gab keine Interviews, er hat kein Buch oder sowas geschrieben und es war sehr geisterhaft still um ihn, sagt man. Krohn lebt im Ruhrgebiet, irgendwo Essen, Gelsenkirchen, die Ecke. Er betreibt ein Kleingewerbe, man vermutet eine Autowerkstatt, hat eine Partnerin. Er wird harmlos alt, sagt man, aber er hat weiterhin diese Kontakte in die Unterwelt.
Mhm.
Man hört ihn manchmal in Kneipen, ja, prahlen und Anekdoten erzählen, sowas wie Aldi war easy und so. Ansonsten ist er relativ unauffällig. Es gibt auch keine neuen Straftaten, die dokumentiert wurden. Und dann, Jahrzehnte später, 2017, also 46 Jahre nach der Tat an die Schlagzeilen, beide sterben kurz nacheinander. Heinz-Joachim Ollenburg, am 20. Februar 2017, da war er über 90, natürlicher Tod, keine Details. Paul Krohn, am 7. März 2017, er war ungefähr 85 im Ruhrgebiet, ähnlich auch hier Altersschwäche. Er soll wohl kurz seinem Tod noch gesagt haben, das war der größte Fehler meines Lebens. Aber das wurde nie so wirklich verifiziert, ob das stimmt, weiß ich nicht. Rückblickend kann man aber wirklich sagen, dass dieser Fall und auch irgendwo das Ende, weil das war ja jetzt, also dieses Leben, was die danach geführt haben, weiß man halt nicht. Kann natürlich sein, dass sie still und heimlich das Geld irgendwie ausgegeben haben und eine gute Zeit irgendwie hatten, aber ich finde es schon irgendwie auch krass, dass die, also so schicksalhaft schon fast, dass sie so kurz nacheinander dann auch gestorben sind.
Total.
Na,
und aber sie sind alt geworden, ne? Ja. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass die das so ein bisschen mit einkalkuliert haben. Dann ins hohe Alter quasi sie sich durch diese Entführung ihr Leben finanziert haben. Und Paul Krohn ist ja scheinbar nicht mehr glücklich geworden.
Ja.
Und hat gesagt, es war ein großer Fehler. Ob das der Ollenburg auch so sieht, weiß man natürlich nicht, aber das war schon ein krasser Coup. Also man könnte auf den ersten Blick denken, ist denen ja misslungen, weil festgenommen, aber eigentlich kann das auch, weil du hast ja auch gesagt, die haben sich so ein bisschen wie Clowns aufgeführt und waren so, vielleicht haben sie auch damit gerechnet. Okay, so nach Motto, okay, was ist passiert, wenn wir festgenommen werden? Ist ja dann auch sehr wahrscheinlich und vielleicht ist das alles mit einkalkuliert gewesen.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Es ist am Ende einer der spektakulärsten Entführungen der Bundesrepublik, wird auch so weiter beschrieben. Und halt eben, so wie es ja dann immer ist, wenn man nicht weiß, was mit dem Geld zum Beispiel jetzt in dem Fall passiert ist, wo ist der Rest, gibt es halt natürlich auch super viele Theorien bis heute. Ne? Also eine besagt zum Beispiel, das Geld wurde irgendwo in der Nähe bei Düsseldorf in einem Wald vergraben oder aber bei Breitscheid, da bei diesem Feldweg, wo die Lösegeldübergabe stattgefunden hat. Kann ja sein, ne?
Das hätte doch jemand bestimmt gefunden.
Ja, weißt, also du kannst ja nicht komplett irgendwelche 3 Milliarden Hektar Acker irgendwie umdingsten, weißt du, nur auf gut Glück. Weiß ich nicht. Es gibt natürlich auch Theorien, dass das verzockt wurde von Ollenburg bei irgendwelchen Spielcasinos, ne? Dass das auf Auslandskonten geschifft wurde, dass die das für Autos und Luxus irgendwie verprasst haben. Aber ja, die sagen, haben halt auch immer über den jeweils anderen. Also der eine, Ollenburg hat zum Beispiel gesagt, Krohn hat das gehortet und Krohn wiederum hat gesagt, Ollenburg hat es verjubelt. Also man weiß es nicht. Irgendwie, also vielleicht fault da irgendwo noch ein bisschen Geld.
Ich glaube, die haben das ausgegeben.
Ja.
Ich glaube, die haben das auf eine smarte Art und Weise ausgegeben. Und sich hier den Rest ihres Lebens finanziert. 100%.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Könnte ich mir auch vorstellen. Aber ja, am Ende ist es halt so super faszinierend, weil auch eben das natürlich viel mit Theo Albrecht gemacht hat, er danach noch weiter sich zurückgezogen hat, ne?
Ja.
Und das für alle ja irgendwo richtig krasse Nachwirkungen hatte.
Ja, total. Also er ist ja dann im Dezember 1971 rausgekommen, freigekommen. Die Entführung war natürlich offiziell vorbei, aber für ihn persönlich endete das Ganze nie. Er kehrte körperlich unversehrt zurück, doch Menschen aus seinem Umfeld berichteten später, dass dieser Mann einfach nie wieder derselbe ist und er ja ohnehin sich immer schon zurückgezogen und abgeschottet hatte und das einfach noch mehr wurde. Die Sicherheit wurde noch weiter mitgedacht, sie wird quasi zum zentralen Lebensprinzip. Theo Albrecht spricht öffentlich kein einziges Wort über die Entführung, keine Interviews, keine Rückblicke, keine Einordnung. Und dieses Schweigen prägt auch sein privates Umfeld. Theo Albrecht war übrigens verheiratet mit der Cecily Albrecht. Auch über sie ist öffentlich so gut wie nichts bekannt und das ist auch kein Zufall. Sie meiden die Öffentlichkeit konsequent. Sie tritt nie in Erscheinung und gibt keine Interviews. Gemeinsam haben sie 2 Söhne, Theo Albrecht Junior und Berthold Albrecht. Und Theo Albrecht hat bis ins hohe Alter weitergearbeitet, einfach immer weitergemacht und beide Söhne, Theo Junior und Berthold, übernehmen nach dem Tod ihres Vaters Verantwortung in der Welt von Aldi Nord, allerdings in unterschiedlicher Weise und mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Dabei ist wichtig, die Familie hält ihr privates Leben seit jeher extrem zurückgezogen, also die ganze Aldi-Dynastie. Fotos sind rar, Interviews gibt es kaum, öffentliche Sichtbarkeit wurde quasi von der Gründergeneration konsequent abgelehnt, aber auch von den Generationen danach. Und jetzt, weiß nicht, erinnerst du dich, es gibt ja noch ein Aldi-Drama. Über das möchte ich nämlich kurz sprechen, weil das ja so ganz krass im Gegensatz zu dem steht, was die Gründer eigentlich wollten. Eine Familie, die jahrzehntelang Zurückhaltung und Sparsamkeit gelebt hat, dass die jetzt ausgerechnet in einem öffentlichen Rechtsstreit um Millionen sich streitet, ist natürlich eine Ironie und überhaupt nicht Theos Sinne gewesen. Deswegen war das auch so ein riesiges Thema dann in den Medien. Denn in den 2010er Jahren entbrennt ein erbitterter Streit um Macht, Einfluss und Geld innerhalb der Aldi-Dynastie. Und das in der Öffentlichkeit.
Oh.
Genau, also worum geht es bei dem Familiendrama? Nach dem Tod von Theo Senior 2010 teilen seine Söhne das Familienvermögen und die Verantwortung für Aldi Nord über 3 Familienstiftungen. Diese Struktur sollte das Unternehmen vor feindlichen Übernahmen schützen und stabile Entscheidungen ermöglichen. Doch nach dem Tod von Berthold, also dem Sohn von Theo, beginnt der Streit. Theo Junior und Teile der Familie sehen dies als Gefahr für das Erbe und der Unternehmensphilosophie, die einst natürlich Theo selber geprägt hat. Interne Dokumente zeigen, dass die Enkel bereits in ihren 20ern Millionen aus dieser Stiftung gezogen haben. Also die haben sich quasi, um es jetzt mal kurz zu machen, sich von Geld bedient und sich auszahlen lassen. Das war aber einfach alles überhaupt nicht in diesem Sinne.
Ja.
Und dann hat Babette aber gesagt, warum, das steht uns aber zu. Ja, auch vor Gericht alles ausgefochten, aber das führt jetzt zu weit. Fest steht aber, dass der Streit natürlich tiefe Risse in der Familie und in dieser Dynastie hinterlassen hat. Eine Familie, die wirklich zu den reichsten Familien der Welt gehört hat und trotzdem gesagt hat, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht in der Öffentlichkeit stehen. Wir schützen uns, unsere Familie, unser Gedankengut. Es steht natürlich öffentlich auf einmal im Erbstreit, wo es um Milliarden geht. Und das ist natürlich auch ein Spiegel dessen, wie kompliziert solche Dynastien irgendwann werden können. Mhm. Ich glaube, auch innerhalb von Familien hört es, wenn es ums Geld geht, hört es halt irgendwann einfach auf.
Ja, ist auch so.
Und dann wird sich da geklopft. Gefetzt. Und dann wird es richtig
ekelhaft.
Und das finde ich einfach ganz traurig in dieser Aldi-Geschichte. Ja, weil was Theo Albrecht irgendwie eins mit ganz viel Entschlossenheit und Disziplin und langfristigem Denken aufgebaut hat, wurde nicht nur wirtschaftlich, sondern auch emotional und menschlich irgendwie neu verhandelt und das auf der Weltöffentlichkeitsbühne. Und das war ja immer genau das, was er eigentlich, oder die beiden Brüder, die Aldi gegründet haben, nie wollten.
Ich habe eine Anekdote für dich, weil du eben erzählt hast, dass die Familie auch danach so zurückgezogen gelebt hat und die nie so wirklich in der Öffentlichkeit alle waren. Mhm. Und ich glaube, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil ich habe das seinerzeit dann damals nie verfolgt und geguckt, wessen Tochter ist das jetzt und so. Aber da, wo ich groß geworden bin, auf meiner Schule war ein Junge, der war mir ein oder zwei Stufen über mir und der war dann mit einer Aldi-Erbin zusammen. Ich glaube, das war eine Tochter von Babette. Auf jeden Fall war die, ich habe die dann auch mehrfach irgendwie auf Partys, weißt du, so Stufenpartys und irgendwelche Partys, die du dann da irgendwie im Dorf hast, war die natürlich dann mit ihm immer da. Ein ganz nettes, super zurückhaltendes Mädchen, also ganz hübsch, ne, sehr hübsch, aber so in ihrer ganzen Präsenz super zurückhaltend und so sehr scheu schon fast und so. Und die zwei haben auch, glaube ich, am Ende geheiratet, also die sind verheiratet und haben da irgendwie zusammen ihr eigenes Ding großgezogen. Er hat, glaube ich, irgendwie ein Restaurant aufgemacht und sowas alles. Was ich damit nur sagen will, ist, wenn ich es nicht mir irgendwer erzählt hätte, hätte ich niemals gedacht, dass diese Person, die ist von diesem Aldi-Ding, weißt du? Also die hatte so eine richtig natürliche Zurückhaltung.
Also es kann ja auch sein, die du kennengelernt hast, das ist ja dann
die
vierte Generation. Ja. Also Babette war ja schon Enkelin, ne? Das heißt, ihr Ur-Urgroßvater müsste es ja gewesen sein. Oh Gott, Ur- oder Ur-Urgroßvater war Theo.
Ja.
Ne? Das ist natürlich dann auch recht weit weg von einem. Mhm. Urgroßvater müsste es sein, ja genau. Recht weit weg von einem. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn dann irgendwie alle, ich glaube, dass solche Familien auch sehr verschwiegen sind intern. Also nicht nur nach außen, sondern auch nach innen drin, dass da gar nicht groß drüber gesprochen wird, wie reich sie sind. Also ich meine, Theo Albrecht hat zu den 30 reichsten Menschen der Welt gehört. Ja, 16 bis 17 Milliarden war der schwer. Vielleicht ist das sein Nachkommen aber gar nicht bewusst. Beziehungsweise hundertprozentig wurden gewisse Leute in die internen Kreise mit aufgenommen, mit die es wissen mussten, um dann wahrscheinlich auch das Erbe zu verwalten und sowas. Aber deren Kinder, was geht es die an, sage ich jetzt mal, wie viele Millionen oder Milliarden der Opa auf dem Konto hat. Denen ist bestimmt immer bewusst geworden, boah, da liegt richtig viel, aber vielleicht konnten sie es selber auch nie greifen. Und das finde ich aber eigentlich auch sympathisch.
Ja, voll.
Dass es gar nicht so, wir müssen damit jetzt irgendwie groß hausieren gehen. Und dass sie da so ein bisschen zurückhaltend gelebt haben. Und ich finde diese Aldi-Geschichte sehr, 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 sehr spannend. Ich finde es Wahnsinn, was man, also ich meine, wir haben ja schon häufiger Entführungsgeschichten gehabt, ne? Also wie gefährdet
solche Familien sind
bis heute.
Ja.
Dass es wirklich einen guten Grund gibt, warum die so zurückgezogen leben und warum die auch solche hohen Sicherheitsmaßnahmen haben. Also das ist schon super spannend, ne? Wahnsinn, was für ein Mensch. Und dann denke ich manchmal so, was andere Menschen in ihrem Leben erleben.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Der hat einen Krieg erlebt, war in Kriegsgefangenschaft, hat ein Imperium aufgebaut. Gut, es war vielleicht damals auch ein bisschen einfacher, noch so ein Imperium aufzubauen als heutzutage, sage ich mal. Wurde dann leider Gottes entführt. Ja, Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn, was da alles in diesem Leben passiert ist. Sehr bewegend.
Ich finde es auch sehr bewegend und aber auch am Ende, also komme ich immer wieder, wenn ich darüber so nachdenke, für mich zu einer Erkenntnis. Ich bin so froh, dass diese Last von so viel Geld, dass man die nicht trägt. Weil ich glaube, das klingt immer so geil, wenn man denkt, oh ja, der ist irgendwie, der hat so und so viel Geld auf dem Konto, aber das macht dich ja am Ende auch zu einer Zielscheibe, die du eigentlich nicht sein möchtest.
Ja, total. Und sie haben es ja vor allem nicht unbedingt immer auf dem Konto, ne? Mhm. Aber ja, wenn du so viel Geld hast, das bringt, glaube ich, auch schon eine wahnsinnige Verantwortung mit sich und eine wahnsinnige Last. Du bist auch verantwortlicher übrigens für total viele Menschen, total viele Arbeitsplätze. Ja. Du überleg mal, was Karl und Theodor Albrecht, wie viele Arbeitsplätze sie geschaffen haben, wie viele
Familien sie ernähren.
Und wenn was das für eine Belastung auch ist, quasi wenn du das vor die Wand fährst, was da alles dranhängt, wie viele Familien, wie viele Leben daran hängen, das ist schon Wahnsinn.
Ja, finde ich auch.
Also ich würde jetzt nicht sagen, ich wäre schon gerne reich.
Aber nicht so reich, dass du sozusagen auf so einer Liste stehst von Menschen, die irgendwie von dir sozusagen was abhaben wollen. Ne?
Das Geld, das ist so viel, das ist so viel Geld, ihr Lieben. Das kann man sich ja überhaupt nicht vorstellen. Ich habe letztens irgendwas über Elon Musk, ist ja der reichste Mensch der Welt im Moment. Und ich glaube, wenn der jeden Tag 1 Million ausgeben würde, bräuchte der irgendwie über 1000 Jahre, bis er das ganze Geld ausgegeben hat. Also er kann sein Geld nicht ausgeben. Es geht nicht. Nicht ausgebbar.
Das ist komplett krank.
Ja, er kann zu seiner Lebzeit, also gut, wahrscheinlich kann er, wenn er noch mehr, aber es ist fast nicht möglich, das ganze Geld auszugeben.
Und weißt du, ich...
Nagelt mich aber jetzt bitte nicht auf diese Zahlen fest. Ich gebe das gerade wirklich aus dem Gedächtnis wieder. Vielleicht war es auch irgendwie anders, aber fest steht, genau, es ist wirklich sehr, 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 sehr schwierig, dass er sein Geld ausgeben kann.
Es ist komplett gaga. Und überleg mal, was der mit diesem Geld alles machen könnte. Ne? Also das denke ich ja dann immer, wenn das so viel Geld ist, dass er sozusagen gar nicht merkt, wenn er es ausgibt. Ja, dann mach was Gutes damit.
Ja, ich weiß, was du meinst. Meinst du gemeinnützige Stiftung oder wie meinst du das?
Oder irgendwie die, also weiß ich nicht, Essen in armen Ländern, weiß ich nicht, dafür sorgen, dass nicht unser ganzer Müll irgendwo in Indien und in Asien abgeladen wird. Weißt du, also solche Sachen,
also
eine Lösung dafür finden.
Das stimmt, also Elon Musk ist, ich bin jetzt kein Elon Musk-Fan, ich finde, das ist eine sehr schwierige Person.
Super
und auch
mit
Epstein-Files hängt damit drin. Ich glaube, dass der Typ komplett einen an der Waffel hat.
Ja.
Aber dass er die Revolution der E-Mobilität nach vorne bringt, ist das nicht was Gutes?
Es ist schon, aber letzten Endes, also von dem, was ich so, ich bin da auch nicht wirklich drin, ne, aber von dem, was ich so mitbekommen habe, mit diesen, die Akkus für diese E-Autos und so sind eigentlich wieder total beschissen.
Ja.
Die werden irgendwo dann einfach hingedumpt, wenn die nicht funktionieren, einfach weggeschmissen, sind nicht abbaubar.
Ja, das stimmt.
Dann sind die ja voll auf kaputt. Also seine Teslas sind ja nicht wirklich verlässlich und so. Also deswegen, ich glaube, mit diesem Geld könnte er weitaus andere Sachen machen, aber dann ist es halt nicht so profitabel.
Ne? Das stimmt. Weißt du, wer was ganz Tolles gemacht hat? Ich glaube, das war der Gründer von Esprit.
Ja.
Der hat, ich weiß nicht wo, in Südamerika hat der einen riesigen Nationalpark gekauft und hat da einfach schützt quasi da die Natur und den Urwald und hat da sein ganzes Geld reingesteckt, um das zu machen.
Sowas finde ich ganz toll.
Sowas finde ich auch toll.
Ja.
Sowas würde ich auch machen.
Mhm. Ich auch. Mit viel Geld. Ihr Lieben, sagt uns doch mal, was ihr mit so viel Geld machen würdet.
Ach so, und ich glaube, ich würde mich auch so zurückziehen wie Theo Albrecht, weil ganz ehrlich, auf diese ganzen Kreise da oben,
nein.
Wir sprechen häufig genug in diesem Podcast über die Eliten und über die Milliardäre, hätte ich überhaupt keinen Bock.
Ich auch nicht, gar nicht. Finde das so sympathisch, dass da jemand sich komplett rauszieht und einfach sein Leben leben will. Völlig nachvollziehbar auch.
Und in Ruhe gelassen werden
genau,
möchte.
Genau, Ruhe haben, ganz wichtig. Aber ja, haut mal raus, was würdet ihr mit so viel Geld machen? Wie würdet ihr die Welt retten?
Genau, wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder.
Tschüss.
Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der Alster.